Klopf, klopf.
Wer ist da?
Fearlist.
Fearlist wer?
Spielejahr 2016.
Let's go!
Hallo und herzlich willkommen zu Fearlist.
Hallo.
An meiner Seite heute.
Hallo.
An meiner Seite heute.
Hi.
Und an meiner Seite heute.
Hi. Wie heißt einmal der vierte von uns?
Wieso sind wir auf einmal fünf?
Ach ja.
Eine Original-Tarkov-Erfahrung.
So ist es. OG Tarkov.
OG.
The things that happens when you don't sleep in the night. What? Wer weiß schon. Hallo Freunde, willkommen zurück. Der beste Gaming-Podcast ist wieder am Start.
EU-West.
EU-West. Strong. Und heute spiele ich ja 2016.
Geil. Endlich mal wieder. Im neuen Jahr geht's weiter. Wir hatten ja eine ordentliche Pause gehabt, haben wir auch gebraucht.
Yes.
Produzieren sehr gut vor, was uns ein bisschen Zeit verschafft. Und ich freue mich, dass es wieder losgeht.
Es geht wieder los. Und es geht schon wieder los. Entschuldigung.
Können wir das rausschneiden, bitte?
Nein. Wir sind heute sehr kreativ. Wir haben schon einige Sprüche heute gesammelt.
Wir haben uns dieses Jahr vorgenommen, keine Dinge mehr rauszuschneiden. Vorbei. Ende.
Okay.
Ende Gelände. Nichts mehr wird geschnitten.
Ha. Also einmal im Ferienlager.
Da hast du vermutlich gezockt.
Das kannst du auch nicht aus deinem Gedächtnis rausschneiden.
Warst du 2016 im Ferienlager?
Nein.
Gut. Also, 2016. Freunde,
wir starten. Da war ich 21. Wer geht mit 21 noch ins Ferienlager?
Na, gibt's paar Leute.
Oh, da gibt's paar Leute.
Es gibt,
Na, da gibt's paar Leute.
Da gibt's paar Leute.
Frage ist, du warst nicht im Ferienlager, war das Ferienlager in dir?
Du kriegst es, du kriegst den Jungen aus dem Ferienlager, aber das Ferienlager ja, nicht aus dem Jungen.
Oh mein Gott. Das fängt wieder richtig gut an.
Es wird nicht besser, aber ich freue mich auf jeden Fall mit euch zusammenzusitzen. Das ist schon wieder ein gutes Ding. Wir starten natürlich immer erstmal mit so einem kleinen Einblick. Was war denn 2016 eigentlich so der Zeitgeist? Was ging so ab? Was waren die großen Themen? Und eine Sache, da können wir gleich direkt schon reinstarten und glaube ich auch viel drüber reden, fast wie in so einem Haupttopic-Game. 2016 kam Pokémon Go.
Alter.
Pokémon fucking Go.
Das war wie eine Sekte. Ich weiß noch, wie die Menschenmengen da teilweise bei den Pokestops standen,
ja.
Wo die ganzen Jugendlichen sich getroffen haben, wo die Erwachsenen, die Eltern sich gedacht haben, was geht da ab?
Ja.
Die kiffen bestimmt.
Das war. Die Drogen.
Wo Unfälle passiert sind, weil Leute irgendwelche Baustellen reingefahren sind oder reingefallen sind. Ich weiß noch, ich habe ja bei einer Pizzeria gearbeitet und da hat sich der Chef Gedanken darüber gemacht, ob er nicht vor seinem Laden einen Pokestop einreicht. Also das kannst du ja einreichen, damit die einen erstellen dort, damit die Leute vor der Pizzeria da chillen.
Das war ein weltweites crazy Phänomen.
Ja. Das, aber das, was an Verkaufszahlen auch noch hochgegangen ist, sind die Powerbanks.
Ja.
Jeder hat sich eine Powerbank gekauft, damit er Pokémon goen kann.
Damit der Pokémon, du bist raus, Hase.
Geil.
Du bist raus, Pokémon
ja.
Goen.
Ja, das haben nur die coolen Leute gesagt.
Einfach ein Verb erfunden.
Die nicht in Pokémon Go gespielt haben.
Aber witzig, dass du sagst, Enrico, ich habe mir natürlich auch dieselbe Frage gestellt oder denselben Gedanken gehabt. Unfälle, Verkehrsunfälle und keine Ahnung was, ist das wirklich in diesem Jahr zu belegen oder empirisch irgendwie nachvollziehbar?
Wir sagen einfach ja.
Nein, ist es nicht. Ich habe nämlich mir tatsächlich so ein bisschen Daten gezogen. Also ich habe ein bisschen Internetrecherche betrieben. Ich habe jetzt nicht selber Daten erhoben. Unter anderem, aber ich habe es auch tatsächlich nochmal verifiziert. Und zwar, es gibt speziell für Japan gibt es eine statistische Erhebung. Und die besagt effektiv, nö, es sind keine verkehrsrelevanten, tödlichen Unfälle mehr passiert in diesem Jahr.
Das lasse ich mal so stehen. Kennt ihr dieses Bild von dem Typen mit dem Fahrrad, der vorne auf seinem Lenkrad irgendwie so 18 Helis drauf hat?
Ja.
Du kannst mir nicht erzählen, dass der nochmal Fahrrad fahren kann.
Es ging dort aber tatsächlich auch nur um tödliche Verkehrsunfälle.
Mhm.
Es geht nicht um irgendwelche Sachen, die passiert sind, wenn sich jemand verletzt hat oder sonstiges. Das ist tatsächlich so eine Kenntnis. Es gibt keine richtige Kennzahl, aber es wird auf jeden Fall berichtet, dass in dem Jahr wesentlich mehr Rettungsdienste gerufen werden mussten aufgrund dessen, dass Menschen sehr, sehr stark auf ihr Handy fixiert waren.
Mhm. So, das wäre schon ganz schön verrückt, wenn die Mortalitätsrate in einem Jahr, wo Pokémon Go rausgekommen ist, um 10% steigt. Auf
einmal. Das ist Game
Nintendo verklagt. Endlich wird Nintendo verklagt, so nach dem Motto.
Aber crazy, ne?
Das kam ja dann nachher irgendwann dazu, dass Pokémon Go gecheckt hat, wenn du zu schnell unterwegs bist, dass du wahrscheinlich auf dem Fahrrad oder im Auto oder sowas sitzt, dann sperrt er ja das Spiel.
Ganz am Anfang gab es das noch nicht mal.
Da gab es so eine Mitteilung, glaube ich.
Ich glaube, ganz am Anfang gab es nie. Also irgendwann mal kam es, dass du, wenn du dich über, keine Ahnung, 5 oder 10 km/h bewegt hast, Geschwindigkeit, dann kam so eine Meldung, ey, du bist unterwegs, was geht so? Also die gibt es jetzt. Vorher gab es die, glaube ich, gar nicht.
Nee, gab es gar nicht.
Ne? Und es gab, glaube ich, auch ganz am Anfang im Startbildschirm auch nicht das Bild von wegen, guck auf deine Umgebung. Das wurde auch nachgepatcht. Also es sind ganz viele Kleinigkeiten, die so passiert sind, aber das Spiel an sich, für die Leute, die es nicht kennen und die letzten 10 Jahre auf, keine Ahnung, in der Insel verbracht haben, ohne Pokestop anscheinend, es war ein AR-Spiel, also sprich, man ist mit dem Charakter, sich selbst, Bewegung durch die City, irgendwo durch die Gegend und hat Pokémon gefangen in seiner Umgebung. Und die konnte man halt AR-mäßig durch die Kamera auch in deine Umgebung projizieren und sowas. Ne? Mhm. Und gerade natürlich wir, die mit Pokémon aufgewachsen sind, das war ja killergeil.
Ja, also, absolut. Dadurch wurde ja ein neues Genre eingeführt. Also Nintendo hat da tatsächlich, so wie Dark Souls, ein neues Genre erfunden, das etabliert und ist immer noch dominant bis zum heutigen Tage.
Ja, definitiv.
Das System gab es ja schon in Japan, dieses Spiel gab es schon in Japan, nur nicht mit Pokémon. Das hat Niantic, das ist ja das Entwicklerstudio, dann nachher mit dem Franchise gemacht. Und heutzutage gibt es auch Monster Hunter damit.
Ja. Verschiedene mittlerweile. Es gab auch ein Harry Potter-Ding. Ich glaube, es gab ein Jurassic Park-Ding. Irgendwie so ganz viele verschiedene, die im Endeffekt auf dieselben Daten zugreifen, so ungefähr. Mhm. Weil diese Pokestops und Arenen und keine Ahnung was sind, einfach sehr bekannte Spots sind, es Museen oder sonstiges. Und da gab es auch Probleme zu der Zeit, denn natürlich gab es auch Orte, die so massig besucht waren, dass die Leute das scheiße fanden, dass die Polizei gerufen haben, dass Ruhestörung sehr stark betrieben wurde.
Die alte WG bei uns, ne?
Die alte WG bei uns. Aber auch zum Beispiel Friedhöfe haben explizit gesagt, ey Leute, nehmt den Pokestop hier weg.
Aber wie soll ich den Geister-Pokémon bekommen?
Das ist eine andere Frage. Ne, also da gab es echt eine Menge an Lärm, Müll, nächtliche Störungen und so weiter. Das war alles mit drin. Da gab es das erste Mal so die Diskussion, digitale Nutzung von echtem Raum. Also wie, warum, das gibt es ja jetzt das erste Mal. Wie muss das alles reglementiert werden?
Wie versteuere ich das?
Zum Beispiel. Ne? Aber auch natürlich Debatten über Datenschutz, über Sicherheit im Allgemeinen. Ne? Da war vieles, vieles drin. Nichtsdestotrotz muss man sagen, positiv an der ganzen Geschichte war natürlich, dass gerade die Jugendlichen sehr, sehr viel mehr im Freien waren, sehr viel unterwegs waren. Ne? Mhm. Mehr als je zuvor, würde ich fast behaupten.
Weniger fette Menschen.
Das weiß ich nicht. Kannst du das belegen?
Nee.
Na, also.
Hast du die Daten auch recherchiert, Johnny?
Nein, habe ich nicht. Aber ja, Pokémon Go, krasses Ding. Ich habe auch ewig und 3 Tage gespielt, muss ich echt sagen.
Du hast aber gar immer, nicht so immer lange noch, Zeit. Wir haben ja immer noch eine Gruppe, wo aktiv gespielt wird, ne, wo die Leute dann...
Ja, mittlerweile weniger Pokémon Go, Pokémon Pocket eher.
Stimmt.
Weniger Bewegung, also ne, das ist wichtig für mich persönlich.
Ich priorisiere weniger Bewegung.
Ja, deswegen. Ne. Aber ja, gibt's immer noch, natürlich. Das Spiel wird erweitert und war ein großes Ding. Was gab's noch in dem Jahr? WoW? Ich nehme ja immer ganz gerne so MMOs, die wir zu der Zeit irgendwie so hatten und Erweiterung. WoW kam mit Legion ums Eck. Hat das irgendjemand von euch großartig gespielt?
Ja.
Echt?
Ja, Legion habe ich gespielt. Da wurde die Klasse Dämonenjäger dann dementsprechend eingeführt. War gutes Update. Ne? War noch eins der sehr guten. Das kam ja direkt nach Warlords of Draenor.
Ja.
Und das war quasi Peak von Retail. Danach ging es bergab leider.
Ja. Okay, stimme ich zu.
Ich erinnere mich auch gar nicht mehr an die ganzen, an den Ablauf. Was kam danach noch? Ich meine, das ist jetzt 2016. Wie viele Erweiterungen kamen danach noch? Und wie hießen die alle?
3, glaube ich. Ich glaube, wir sind jetzt bei der 3. Nach Legion kam...
Pandaria?
Nein, das war schon ganz früher.
Way before.
Danach kam das mit Azeroth, Battle for Azeroth.
Ah, stimmt, das gab es auch noch.
BOA und was kam nach Battle of Azeroth?
Gute Frage.
Also Battle for Azeroth, danach kam noch eins und jetzt sind wir in dem nächsten quasi, ne? Mhm. Und jetzt haben die ja eine Erweiterung auf 3 Parts gesplittet, ne? Also die Leute haben Angst, dass es content-technisch nur eine Erweiterung ist, aber du die 3-mal kaufen musst in dem Sinne.
Okay,
schlau.
Ja, ich bin gespannt. Wir haben ja jetzt zurzeit das Event am Laufen, dass sehr viele deutsche Streamer sich versammelt haben.
Ah, Sauerkraut, ne?
Ja, genau. Mhm. Und Hardcore-WoW-Classic-Zocken dann dementsprechend versuchen, Level 60 zu werden, ohne zu sterben und so weiter.
Verrückt. WoW stirbt nie, ne? Also allein, dass sie irgendwann mal gesagt haben, wir holen Classic-Server wieder und es funktioniert, weil die Leute Bock haben. Ne? Ich meine, die haben ja auch gezockt, zumindest für eine Woche oder so. Mhm. Es funktioniert. Und dann sind die einfach okay. Nach Classic, was kommt? BC, natürlich. Burning Crusade, wird der Server geswitcht auf das. Und dann kam ja irgendwann mal wieder der Rewind. Also die haben doch mittlerweile die Classic-Server wieder und wieder und wieder einfach auf diesen...
Es gibt Classic, ja.
Das ist so funny, ey. Das ist unglaublich.
Ja, du musst die Kuh halt melken, ne?
WoW wird niemals sterben. Nee. Aber auch in dem Jahr kam der WoW-Film. Habt ihr den gesehen?
Ja, ich glaube auch.
Ich nicht.
Immer noch nicht.
Nee.
Definitiv, kann man ansehen. Ja. Der Schauspieler, der den Haupt, wie heißt der? The Valerian? Ich weiß nicht, welche. Auf jeden Fall der König der Menschen dann dementsprechend, wird von Ragnar Lothbrok gespielt.
Ja.
Ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, aber der spielt die Rolle echt, echt gut. Und es geht ja um die, um das Merging quasi zwischen der Ork-Welt, also dementsprechend die Welt von Burning Crusade, die Scherbenwelt, und der normalen Welt, wo wir dann dementsprechend unterwegs sind. Also die Entstehung der zwei Kontinente, wo die Menschen und also Allianz und Horde dann dementsprechend sind. Und lohnt sich auf jeden Fall zu gucken. Wenn man ein bisschen von der Story her weiß, die Charaktere wieder zu erkennen, Gul'dan und alles Mögliche, lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, ich fand den Film auch schön. Schade, dass sie keine weiteren mehr gemacht haben.
Ja.
Okay.
Missed Opportunity.
Was wir auch bekommen haben, ist ja ein Mid-Gen-Upgrade. Da kam bei der PS4 die Pro raus und bei der Xbox die One S.
Genau, das war das erste Mal, dass wir von den Konsolen wirkliche Upgrades bekommen haben. Mhm. Wir hatten zwar so Slim-Versionen und sowas, die gab es immer mal in irgendeiner Form. Aber diesmal das erste Mal mit der PS4 Pro. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, was da jetzt ganz genau die bessere Leistung war. Aber ich glaube, irgendwie schneller war Speicher, was auch immer. Dass einfach Ladezeiten verkürzt waren. Dass du teilweise auch auf die 60 FPS gekommen bist, die damals schon so ein bisschen angefangen haben, wichtig zu werden und relevant zu werden für die Leute. Mhm. Ne? Und ebenso bei der Xbox One S. Was aber auch dabei war, mehr 4K-Unterstützung durch die Pro-Varianten oder durch die durch das Mid-Upgrade. Und HDR ist so langsam in den Wohnzimmern aufgetaucht. So, HDR ist ja dieses Color-Spacing, dass du wirklich sattere, schönere Farben haben sollst. Ne?
War zu der Zeit echt 4K schon relevant?
Ja, schon sehr lange.
Nicht relevant.
Weil PS4 ist für mich so, 2K dann dementsprechend 2080p ist schon krass. Deswegen
es gab 4K,
aber in dem Jahrgang ist für mich so over the top.
Ja,
ist unerreichbar in dem Sinne.
Es gab das, aber es wurde kaum genutzt, weil wir eher auf die Bildraten geguckt haben und dann halt 4K nicht möglich war, sonst hat es gestottert bis zum geht nicht mehr.
Es gab nur wenige Spiele, die es auch wirklich aktiv unterstützt haben, nativ. Mhm. Ja, also das war einfach ein Feature, das angekündigt wurde, weil hey, 4K jetzt neu, aber so wirklich umgegangen wurde damit in dem Moment noch gar nicht. Mhm. Was auch mit voller Kraft auf den Markt kam, war VR. Mit verschiedenen Geräten, mit verschiedenen Headsets. Da gab es natürlich die Oculus Rift, HTC Vive und PlayStation VR unter anderem. Und auch wir hatten eine Zeit lang Spaß mit VR.
Total interessant gewesen, das mal zu erleben. Du hast ja solche Erwartungen dort. Ich fand das von der Grafik her auch schwierig. Das war keine gute Auflösung. Okay, das waren auch die ersten Versuche. Heutzutage sieht die Welt wieder anders aus.
Ja.
Aber das Erlebnis war total interessant.
Völlig crazy, ne? Schon sehr, sehr geil, einfach in diese Welt einzutauchen.
Und es war ja auch so VR. Ne? Man hat davon gehört, man hat es gesehen und jeder wollte es ausprobieren. Ja. Jeder wollte es. Und auf einmal kam diese Masse an VR-Brillen auf den Markt. Ne? Also PlayStation hat eine rausgebracht, die Oculus Rift gab es, die HTC Vive gab es. Da kamen so viele auf einmal, auf einem Schlag raus. Als hätten die sich abgesprochen und gesagt, ey, lass uns mal nächstes Jahr VR-Brillen rausbringen. So, nach dem Motto, und jeder wollte es ausprobieren. Und jeder hat es ausprobiert. Ja. Auf einmal hast du auch gesehen, jeder hatte im Wohnzimmer diese VR-Brille. Aber auch jeder, der eine hatte, hat sie auch ganz schnell wieder verkauft.
Ja.
Das stimmt. Ja. Und was nicht alles rauskam, da kamen ja auch diese Brillen quasi, die als Halterung gedient haben, wo du dein Handy reingesteckt hast. Ja. Ne?
Google Cardboard gab es zum Beispiel. Ich glaube, das war so eins.
Von Nintendo?
Genau. Und Nintendo von LG hauptsächlich. LG
dieses war da auch rote Ding gehabt.
Ja, das war ja schon 30 Jahre früher. Ja,
aber selbes Prinzip.
Ach, das war schon. Ja, VR war sehr interessant. Aber so wie du gesagt hast, Hase, die sind sehr, sehr schnell verschwunden, weil man das Erlebnis ganz cool fand, aber gemerkt hat, es ist noch nicht ausgereift.
Ja. Es ist nicht ausgereift und es gab einfach nichts Vernünftiges zum Zocken. Ne? Also du hattest da eine Handvoll Games, die man zocken konnte. Ja. Wir haben zum Beispiel Resident Evil 7 durchgezockt mit VR.
Aber das kam noch krass. Ein bisschen später.
Ja, ja. Das kam auch noch ein bisschen später. Ja. Aber auch da hat man noch gemerkt, es war schon ein bisschen problematisch, das zu spielen. Also nicht nur die Steuerung war noch nicht ausgereift für VR, auch das Problem mit der Motion Sickness.
Ja.
Das war ein extremes Problem. Also wir haben ja länger als eine halbe Stunde, dann musstest du halt weitergeben, weil sonst kotzt du das Wohnzimmer voll.
Ja.
Es gab schon
das Ganze gehen, vollkommen riskieren.
Bei Skyrim fand ich es heftig, wo du dann die Treppe runterläufst und ich hatte echt das Gefühl, mir sacken die Beine zusammen, weil dein Körper ja erwartet, dass du jetzt diese Treppenstufen nimmst.
Boah. Ja. Ja, das war schon witzig, ey. Ansonsten, was gab es in dem Jahr noch? Games as a Service wird langsam so richtig etabliert. Wir haben 2014 zwar schon Destiny bekommen, aber wir haben noch nicht ganz gerafft, was ist das jetzt? Da haben wir natürlich so ein paar Updates bekommen und so weiter und so fort. Overwatch kam raus und man wusste, okay, das wird jetzt länger unterstützt. The Division, worüber wir noch reden werden, sind auch die Games, die gleich noch mal so vorkommen. Narrative Indie-Games haben das erste Mal so wirklich den Mainstream erreicht. Und da spricht man von Spielen wie zum Beispiel Firewatch oder Inside. Einfach so.
Es wurde einfacher für die Indies, fand ich, auf den Markt zu kommen. Und hast du diese Versuche gesehen, nicht nur Versuche, das waren gute Spiele, die Spiele gesehen, die dann schlichter waren, die mit dieser Narrative gearbeitet haben, nicht mit diesem effektbombastischen Feuerwerk oder mit dieser 4K-Grafik unbedingt, sondern wirklich das Gefühl, die Narrative, die Story und so weiter in den Vordergrund gestellt.
Ja, und die hat man damals so ein bisschen abwertend als Walking Simulator bezeichnet, so und dieser klassische Begriff dafür. Und die sind wie, keine Ahnung, was auf den Markt gekommen. Da waren hunderte Varianten. Viele okay, einige waren sehr, sehr gut. Ne? Das ist eben so ein Ding. Souls-Likes wurden endgültig zum Genre in 2016.
Offiziell.
Offiziell, genau. Vorher, es gab natürlich schon Liebhaber, gar keine Frage, seit Demon's Souls oder noch vorher, wenn wir wollen, seit King's Quest. aber da ist wirklich so einiges auf den Markt gekommen, wo man gemerkt hat, ja, nicht nur From Software kann das, sondern da kamen so ein paar andere, werden wir auch noch drüber sprechen.
Ja, gerade die nächsten Jahre sieht man das, ne? Also es ist ja, bis heute ist ja ein Souls-like, es kommt ja fast gefühlt jedes Quartal mindestens ein neues Souls-like raus.
Ja. Das ist richtig, ja. Mehr oder weniger gut. Was jetzt auch extrem viel rauskommt, sind die Hero-Shooter, die dort auch angefangen haben mit Overwatch.
Das Schlimme ist, es hat ja nicht abgerissen. Ja. Zu der Zeit waren Hero-Shooter mega geil. Wie gesagt, da boomen die, da kommen die raus mit Overwatch. Jeder möchte sein eigenes Overwatch machen. Aber bis heute kriegen wir Hero-Shooter.
Ich erinnere mich immer ganz gerne an Concord zurück. Das war ein richtig guter Shooter. War
dein Lieblings-Shooter?
Ja. Ich spiele immer noch. Ich bin der eine Spieler, der noch da ist.
auf den Servern, die runtergenommen wurden?
Ja. Ich gewinne fast immer.
Aber nur fast. Ja. Und was auch noch interessant war, 2016 haben Pokémon, Resident Evil, Tomb Raider und Crash Bandicoot ihr 20. Jubiläum
gefeiert. Und alles sollte mal ein Resident Evil werden.
Ja, quasi, bis auf Pokémon.
Ja, das war Resident Evil.
Resident Evil sollte eigentlich ein Pokémon werden.
Und jetzt schließt sich der Kreis.
Ach ja. Pikachu ist schuld an allem.
So,
jetzt haben wir Ultimate Evil.
Kleinen Einblick von 2016 bekommen. Was denkt ihr? Habt ihr euch ein bisschen einfinden können in das Jahr?
Ja, ich kann mich tatsächlich auch noch relativ gut daran erinnern, weil es nicht mehr so weit weg ist.
Ja, das stimmt. Teilweise bei der Vorbereitung dieser ganzen Folgen mittlerweile denke ich mir, oh Alter, das war doch erst gestern. So ungefähr, ne? Das ist wirklich, wirklich crazy, ey. Aber gut, wir starten jetzt richtig rein. Und das erste Game.
Super hart.
Am 25.02.2016 erscheint Superhot, ist ein VR-First-Person-Shooter. Und der Gag an der ganzen Geschichte ist, dass die Zeit nur abläuft, wenn du dich selbst bewegst. Also wir haben gesagt, VR in dem Jahr stark geworden. Wir haben es auch versucht, wir haben auch Superhot gespielt.
Hat mir Spaß gemacht.
Und das war eben das Geile, ne? Du stehst dort und wenn du dich bewegst, bewegen sich die Gegner. Und wenn du stehen bleibst, hast du quasi Zeit nachzudenken, was der nächste Schritt ist.
Ne? Um die Kombos zu machen, wie du die Gegner dann killst, wie du durchs Level kommst. Das war richtig interessant. Du hattest auch ein bisschen Adrenalin gehabt, fand ich persönlich. Weil du dachtest, okay, der steht jetzt wirklich 2 Meter vor mir. Was tue ich jetzt? Oder die Kugel, die fliegt, die sind ja, glaube ich, auch in der Luft stehen geblieben.
Dann. Ja, genau. Das war super witzig, weil ich glaube, das war ein sehr, sehr guter Kompromiss, weil du nicht diese komplette Action hast und dich bewegen musst, wie keine Ahnung was, besonders in VR. Sondern du hattest wie solche Ruhepausen in dem Sinne.
Ja.
Ich glaube, das war auch ein technischer Aspekt von den Spieleherstellern, von Superhot-Herstellern, dass die dadurch Anforderungen an das Spiel rausgenommen haben, um es einfacher zu machen, zu programmieren, besonders weil VR komplett neu ist in dem Sinne, um da einen Kompromiss zu finden. Und ich glaube, das haben die perfekt gelöst und dementsprechend mit dieser Bullet Time, dass du nur abgespielt wird, wenn du dich selber bewegst.
Ja.
Also eingeschlagen wie eine Bombe, das Ding.
Ja, das wurde besonders auf Twitch und so weiter echt viel gespielt. Dafür, dass es so eine schlechte Welt ist, das sind ja nur diese Dummies, die du siehst, diese Körper ohne irgendwelche Gesichtszüge oder ähnliches. Und dass die Welt wie in so einem Testzentrum, sage ich mal, ganz weiß ist. Dafür hat das Spielprinzip extrem eingeschlagen. Also optisch, Welt und so weiter war relativ egal. Das waren einfach nur die abgesteckten Maps, wo du durchkommen musstest, aber das Spielprinzip hat es so stark getragen.
Es hat so Bock gemacht einfach. Du hattest ja wirklich deine beiden Hände, die du unabhängig voneinander bewegen konntest. Das heißt, du konntest mit der Hand eine Knarre greifen, mit der Hand ein Messer oder zuschlagen oder was auch immer.
Ja.
Und wenn Gegner vor dir standen, kannst du auch einfach zuhauen oder so, dann hast du den auch kaputt gemacht. Gleichzeitig ausweichen irgendwie. Du hast so ganz crazy Verrenkungen gemacht, wo du nicht wusstest, ob du die überhaupt kannst, aber ich zieh durch so ungefähr. Also es war schon wirklich, wirklich gut. Und auch der Punkt, den ihr erwähnt habt, einfach dadurch, dass man so die Bewegung größtenteils rausgenommen hat, wurde dir nicht super schnell schlecht oder du musstest nicht darauf achten, wie gut du dich durch die Area bewegst, weil im Grunde genommen kam alles auf dich zu. Ob jetzt die Bullets oder die Gegner, das haben die wirklich, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Das hat so viel Spaß gemacht. Ne? Wenn du irgendwie eine Knarre leer gefeuert hast, schmeißt du die irgendwie hoch, Alter, dann fängst du die mit der anderen Hand und schlägst zu. Das war richtig geil. Das hat so Fun gemacht.
Du hattest ja auch eigentlich in dem Bereich gar keine Konkurrenz an Games, nee. Weil es gab einige VR-Games, es gab ja auch viele Games, die eigentlich kein VR-Game waren, aber die dann VR integriert haben, einfach nur weil VR gerade cool ist. Und es hat halt wenig gut funktioniert bei vielen Games.
Ja.
Und hier hattest du ein Game, das extrem simpel ist, du hast keine Story, du hast ein sehr simples Gameplay, es aber einfach Bock gemacht hat, weil VR funktioniert hat ohne Probleme. Das war einfach ein Game, das genau auf VR abgestimmt war. Das hat Superhot halt viel besser gemacht als die anderen VR-Games, die du sonst hattest.
Ja.
Vor allem kann ich mich erinnern, die anderen Konkurrenzspiele, die rausgekommen sind, vielleicht ein bisschen später auch nach Superhot, waren zwar schöner in dem Sinne, es war nicht so eine flache Welt, so eine experimentelle Welt, nur aus Blöcken in dem Sinne, sondern wurde grafisch anspruchsvoller und alles. Aber dadurch hast du immer gemerkt, dass es an Qualität komplett verloren hat.
Ne? Ja.
Dann hattest du Bugs hier, Unstimmigkeiten da, das hat dann keinen Spaß mehr einfach gemacht, weil es qualitativ ganz, ganz stark abgenommen hat. Und das sind, glaube ich, die technischen Limitierungen, die zu der Zeit waren in VR, was Superhot richtig geil gelöst hat. Und ich hätte mich gefreut, wenn das Spiel komplett ein bisschen ausgeweitet werden würde. Ne? Also wir hatten ja ein paar DLCs, wenn du so willst, ein paar Maps dazu bekommen und alles nachgepatcht worden. Modding war auch ein Thema, nicht so stark, aber trotzdem da auf jeden Fall. Und mich hätte gefreut, wenn das Thema ausgeweitet werden würde und Superhot 2 und sonstiges rauskommen würde und das richtig gut werden würde. Aber
also das Spiel wurde dann auch geportet auf dem PC.
Ja.
Du kannst es dort spielen, aber da fehlt einfach eine Menge dieser Erfahrung.
Mhm. Ja.
Ich muss echt sagen, ohne Superhot und ohne zum Beispiel Beat Saber hätte VR für mich in dem Moment, als wir das gespielt haben, nicht diesen Effekt gehabt. Weil es gab viele schöne experimentelle Sachen, aber Superhot hat so Bock gemacht. Das hat dir wirklich gezeigt, wow, okay, das funktioniert gerade perfekt. Ich kann da richtig rein, es ist nichts wirklich nervig oder so, ne? Also das war wirklich, wirklich stark.
Das einzige Game, wo ich sage, da hat das auch ziemlich gut funktioniert, das kam auch etwas später raus, war dann Half-Life Alyx.
Ja, ja.
Das war auch echt gut gemacht, aber da gab es halt schon mehr Erfahrung mit VR, ne? Da, ich weiß gerade gar nicht, in welchem Jahr das rauskam, also wird jetzt sowieso bald bei uns in der Folge auch dann auch auftauchen.
Genau.
Da hat das aber auch echt gut funktioniert, weil die auch geguckt haben, was gab es für Probleme bei VR-Games was müssen wir anders machen und das da halt mit integriert haben, auch gegen die Motion Sickness und so. Das hat eigentlich relativ gut funktioniert.
Boah, die haben sehr coole Sachen gemacht. Ich glaube auch, dass du deine Waffen nachladen konntest, indem du quasi so nach hinten in deinem Backpack gegriffen hast und sowas.
Geil.
Da waren schon richtig gute Sachen dabei. Die haben viele der Sachen, wie du sagst, Probleme gut analysiert und ausgearbeitet, sodass das Erlebnis richtig nice war. Ne?
Ja, und auch die Bewegungssteuerung. Also die haben jetzt da keine so krasse Bewegungssteuerung eingebaut wie in vielen anderen Games, sondern die haben es versucht so zu machen, dass du über Sprünge nicht diese Motion Sickness reinbekommst. Und sind halt Erfahrungen, die gesammelt haben und dann eingebaut haben.
Ja. Negativstimmen haben damals gesagt, naja, das Spiel ist relativ kurz. Finde ich, also stimmt, ja.
Es war wie eine Demo, das Spiel
fast. Aber man muss ja auch sagen, gerade weil es VR war, neu und alles, ich fand die Spielzeit okay dafür, dass man einfach auch mal diese Pause braucht.
Ja.
Und wir haben es jetzt auch erlebt, eben zusammen in der WG. Das heißt, man hat sich immer wieder mal abgewechselt, alle 10, 15 Minuten. Das heißt, man hat auf der einen Seite selbst gezockt und Spaß gehabt, auf der anderen Seite Leute gesehen, wie sie gezockt haben. So. Also ich fand, wir hatten eine sehr, sehr gute Zeit damit. Und
ich werfe da mal einen Raum. Das Spiel hat ja eine einfache Spielmechanik. Und wenn das Spiel zu lang wird, dann wird es irgendwann auch monoton.
Ja.
Doppelt sich. Hase, wir haben ja Viewfinder, hieß das Spiel, gespielt, das mit den Fotos, kannst du dich noch erinnern?
Ja.
Und wenn das Spiel ewig lang gewesen wäre, dann hast du irgendwann immer dieselbe Mechanik und machst immer wieder das Gleiche, dann wird es langweilig.
Ja.
Dann kannst du lieber die Level versuchen, anders zu lösen, nochmal anders zu spielen, dann hast du denselben Effekt.
Aber gut, alles klärchen, super hot. Wir kommen mal zur Bewertung. Hat von uns ein A bekommen, das definitiv verdient. Und wir switchen mal rüber zum nächsten Spiel, wa?
Ich bin auch super hot.
Super hot. Denn am 26.02. kam eins der besten Games überhaupt.
Ich habe es auf allen Plattformen, wo es möglich ist. So sogar ist auf meinem Kühlschrank.
Es ist nicht Metal Gear Solid, es ist nicht Final Fantasy, es ist Stardew Valley.
Also ich dachte, du sagst Banjo-Kazooie, Batsnatz.
Batsnatz.
Das musste ja kommen.
Wenn du das auf den Kühlschrank packst, dann explodiert er. Vor Hass.
Wir fangen mit dem neuen Jahr einfach genauso an, wie das letzte Jahr geendet hat, was?
So muss es sein.
Wa?
Mit dem Kühlschrank.
Also, Stardew Valley ist ein Simulations-Farming-RPG-Mischmasch, entwickelt von Concert Ape, ein Typ selbst. Wir haben schon viel über das Spiel auch gesprochen. Ich glaube, ganz so viel müssen wir da gar nicht Worte verlieren. Es ist der spirituelle Nachfolger von Harvest Moon.
Ja, wunderschön.
Wenn ihr Harvest Moon gemocht habt, dann wisst ihr im Grunde genommen, was euch bei Stardew Valley erwartet. Aber lasst es euch gesagt sein, um ungefähr 100-mal geiler als Harvest Moon niemals war.
Ja, das ist einfach viel mehr geschliffen, viel moderner und der bastelt ja immer noch da dran. Ich habe jetzt gesagt, ich habe es auf jeder Plattform. Ich habe es mir nämlich vor 2-3 Wochen zur Weihnachtszeit habe ich es nochmal für die Switch geholt, weil meine Frau das auch anfangen wollte. Hatte sie vorher nicht gespielt. Habe ich gesagt, okay, ich habe es auf jeder Konsole, aber sie will unbedingt als Handheld spielen.
Ja.
Macht man natürlich.
Aber das Spiel kauft man auch gerne mehrfach, weil, sagen wir mal, das Spiel kostet, glaube ich, so ein Zehner, ungefähr.
Ja.
Je nach Plattform, aber nicht viel.
12 Euro, glaube ich.
Irgendwie so, ne? Wenn du das jetzt 5-mal kaufst auf jeder Plattform, hast du das quasi zum Normalpreis eines Vollpreistitels, den du heute so bekommst.
Und du spielst es viel länger.
Du spielst es hunderte Stunden. Ich glaube, ich habe insgesamt auf der PlayStation, ich meine so 500, 600 Stunden.
Ja.
Und auf Steam auch nochmal so 300, 400.
Ich weiß noch, wie wir in der alten WG saßen und uns Listen geschrieben haben, was wir an welchen Tagen machen müssen, damit wir da den perfekten Run haben, in einem Jahr durch sind und nicht erst in dreien.
Ja.
Ich weiß noch, worauf ich hinaus wollte, ist, meine Frau sitzt dann auf dem Sofa am Zocken und ich gucke so über die Schulter und will die ganze Zeit Tipps geben, okay, du musst das machen, damit du das nicht verpasst, weil bald ist Frühling vorbei und so weiter. Und wo sie mich schon angeguckt hat und gesagt hat, lass mich einfach zocken.
Ja, und das ist so wichtig, weil der erste Run oder das erste Mal, wenn du das Spiel startest, ist es relativ entspannt, weil du einfach machst. Du weißt noch gar nicht so viel, was du alles machen kannst. Und das darf man sich echt nicht versauen. Da muss man das muss man einmal richtig schön machen. Weil sobald ich das Spiel einmal gecheckt habe, ist es nur noch Effizienz, Effizienz, ja, ja. Effizienz.
Mathematik, Stress. Mathematik.
Du bist von morgens, also du hast so einen Tagesablauf, der startet morgens um 6 Uhr, es sei denn, du bist ein bisschen erschöpft, dann kann es sein, dass du ein bisschen später startest und der Tag geht bis 2 Uhr nachts. Du hast eben diese Stunden Zeit, gewisse Dinge zu machen. Ob es jetzt deine Farm aufbessern oder einpflanzen, sehen, irgendwas rausziehen, ob es deine Tiere füttern oder pflegen geht, ob du irgendwas Neues bauen willst auf deiner Farm, ob du Freundschaften schließen willst in der City, ob du Aufgaben erledigst, ob du in den Dungeon gehst, weil es gibt ja so kleine Minen, wo du gegen Monster kämpfen kannst und so weiter. Das alles musst du in den Tag irgendwie reinbringen und sobald du weißt, was alles möglich ist oder wann so deine Deadlines sind für gewisse Dinge, dann stresst du dich des Todes. So. Und das Ziel, so wie bei dir, Enrico, ist es bei mir auch, innerhalb eines Jahres das Community Center aufzubauen, weil das ist so quasi der erste große.
Dann ist die Story fast vorbei.
Dann ist die Story mehr oder weniger vorbei und ab da wird Geld gescheffelt.
Ja. So, ne? Nebenmission, alles drum und dran, was dazu gehört.
Genau.
Was soll ich noch sagen? Genau. Wir haben über das Spiel schon sehr, sehr häufig gesprochen. Was wir noch nicht so häufig gemacht haben, ist, darüber zu sprechen, wie viele Mods es dafür gibt, wie viele Packs du dir reinziehen kannst, damit alles anders aussieht, damit du besser alles handeln kannst und. Und ich habe gesehen, es gibt sogar eine Clair Obscur-Mod, wo die Charaktere dann dort so aussehen.
Nice. Ja, es gibt alles. Ich würde es für den ersten Playthrough auf jeden Fall nicht empfehlen, vielleicht auch nicht für die ersten 3-4 so ungefähr. Sobald man aber merkt, okay, ich habe so ungefähr alles gesehen, was das Spiel zu bieten hat, dann kann man gerne auch ein bisschen auf Mods gehen, weil da gibt es unfassbar viel. Auch ganz, ganz viele Erweiterungen. Doppelt so viel, dreimal so viel Inhalt, als das eigentliche Spiel hat, so ungefähr. Mhm. Ob die qualitativ gut sind oder nicht, anderes Thema. Naja, wir haben aber viel über Stardew Valley insgesamt gesprochen. Stardew Valley bekommt von uns ein S und das ist wichtig, dass es ein S bekommt.
Hat einen sehr speziellen Platz in unserem Herzen.
So ist es. Was auch einen speziellen Platz in unserem Herzen hat, zu der Zeit zumindest, war Tom Clancy's The Division. Erschien am 8.3. ist ein Online-Action-
Extraction-Shooter.
Extraction-Shooter, Games-as-a-Service, RPG?
Gacha-Spiel.
Nein, nicht Gacha, da muss ich Nein sagen. Entwickelt von Massive Entertainment, kam auf PS4, Xbox One und PC raus. Ich weiß gar nicht, ob auf PC schon zum Release.
Ja, doch.
Ja?
Ja, ja.
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber ich war super gespannt auf das Spiel.
Das wurde so gehypt. Extrem gehypt.
Ja. Es sah einfach aus wie eine Art Destiny, aber in der Neuzeit so ein bisschen. Mhm. Hat natürlich so ein wie nennt man das nochmal, Third-Person-Shooter, bla, ihr wisst, was ich meine. Ne? Und Deckungsshooter auch vor allem, dass du sehr, sehr viel in Deckung gehen musst. Aber eben in Verbindung mit diesen ganzen RPG-Elementen, die wir aus Destiny lieben gelernt haben. Die Story ist so ein bisschen, dass in New York eine Pandemie ausgebrochen ist und deswegen alles andere zusammengebrochen ist. Und du bist Teil einer Spezialeinheit und versuchst eben Ordnung in diese Stadt zu bringen.
Corona gab es da schon 2016?
So fast. Was ich geil fand, Story. Du hattest eine relativ coole Story. Also die war jetzt nicht besonders, aber du hast wirklich schon New York irgendwie so dir langsam zurückerobert. Du bist in die einzelnen Gebiete rein, hast dort Quests erledigt und hast eben dann den Bereich gesichert und musstest immer weiter und weiter gehen. Und es war wirklich wie so, ja, es war Destiny. So, du spielst gegen menschliche Gegner, nicht gegen Aliens, aber du schießt auf die, du hast Schadensanzeigen, so ungefähr, die haben Lebensbalken und du hast Loot, du hast Skills und du läufst halt durch ein verschneites, kaputtes New York. Das hat mir super viel Spaß gemacht.
Ich hatte am Anfang Gefühl gehabt, also du hast am Anfang so ein paar Cutscenes, warum du da jetzt bist, dass du dieser Agent bist. Das hat mir schon fast The Last of Us Vibes gegeben am Anfang, wo ich nicht wusste, okay, wo will dieses Spiel eigentlich hin?
Ja.
Und dann hast du die Welt erkundet und ich fand es ehrlich sehr gut. Ich sehe es jetzt auch wieder. Klar, grafisch wurde wahrscheinlich noch ein bisschen was aufgepäppelt in den Jahren. Das, was es gemacht hat, hat es zum einen ganz neu gemacht und richtig gut gemacht. Auch mit dieser Zone, die es ja gibt. Du hast ja so eine PvP-Zone, ja, wo es du nachher extracten musst.
Ja.
Und die Leute sehen, wenn du extractest, und dann kommen ja. alle und können dich töten und so weiter.
Das war Endgame, ja.
Genau, das war aber auch das Problem. Das Spiel hat sich so gut getragen in der Story, die sie hatte, in dem Story-Kampagnenteil, kann man fast sagen. Mhm. Das Endgame war leer, meiner Meinung nach. Das hat sich im Endgame nicht mehr getragen und mich dort verloren. Alles andere war gut, wäre es so ein Spiel geblieben, ohne das Endgame, was es hatte.
Das Game hatte eigentlich das, was man so zu der Zeit alles haben wollte.
Ja.
Oder beziehungsweise was uns auch sehr ins Herz geschlossen wurde.
Ja.
Wir haben Last of Us Vibes, wir haben hier Destiny Vibes, wir haben so gesehen eine Art von Last of Us, natürlich ohne Zombies, aber ich sag mal so die Atmosphäre wie bei Last of Us, aber das zusammen auch noch mit den Jungs, dass du es zocken kannst, ne? Also online und all diese Games, die in den Jahren auch so beliebt waren, sollte irgendwie in diesem Spiel integriert sein. Und wie ihr sagt, ja, die Story war mega geil, es hat Bock gemacht, war richtig geil, auch gerade mit den Jungs zusammen zu zocken, aber es hat einen so schnell irgendwie fallen gelassen. Wenn die Story durch war, hattest du irgendwie immer sehr, sehr ähnliche Runs auch in dem Endgame, du hast diese Raids da auch machen können, du warst in dieser PvP-Zone, irgendwie war da aber, da hat was gefehlt. Da war nicht dieses Feeling, was du bei Destiny hattest, dass du jede Woche wieder Bock hattest, den Raid zu machen, dass du jede Woche Bock hattest, diese Weeklies zu machen, das war so schnell vorbei. Ich habe vielleicht 2-3 Raids gemacht, nachdem ich die Story durch hatte im Endgame. Mhm. Und das war's dann auch. Und da war die Luft sofort raus.
Du hast keinen Mehrwert gehabt im Endgame.
Nee, überhaupt nicht.
Dabei haben die ja nicht viel anders gemacht. Es gab auch klassisch Ausrüstung zum Beispiel, die du verdienen konntest durch die Dungeons, Raids, wie auch immer. Also große PvE-Areas, die du mit deinen Kollegen machen musstest oder mit Randoms. Ich fand auch geil, dass diese Verschmelzung zwischen Koop, PvE, PvP war ja da. Du konntest alles irgendwie machen so, ohne große Hürden. Das war mega. Was mich übel abgefuckt hat, was ich richtig, richtig uncool fand. Ich verstehe, wenn es in Destiny so ist, dass du einen großen Gegner hast, auf den du ewig und 3 Tage einschießt. So, das ist ein großes Vieh, ist ein Monster. Wenn du bei The Division auf so einen gepanzerten Typen 6 Minuten mit 4 Kollegen draufschießt,
ja,
die Raider, dann denkst du dir auch nur, come on. Also das fühlte sich so scheiße an. Ich weiß nicht, warum mich das so triggert. Aber wisst ihr, was ich meine?
Ja, ja.
Division war im Ansatz sehr, sehr gut.
Voll,
also die Idee war super. Leider nicht gut genug umgesetzt, weil wenn du nur menschliche Gegner hast, ist das ein Problem, welches optisch sehr repetitiv ist.
Total.
Und die Leute sehr schnell verliert, erstens. Zweitens, RPG-Ansätze sind immer geil, besonders bei solchen Spielprinzipen. Mit Teammates und alles Mögliche, Level erreichen, Skillung und alles Mögliche. Leider hat es bei Division gehapert und die RPG-Elemente waren zwar da, aber nicht relevant in dem Sinne.
Ja.
Wenn du zum Beispiel Destiny nimmst, du hast die verschiedenen Waffen, die machen verschiedene Sachen und jede Waffe ist irgendwo besonders in ihrer Art. Hier ist es einfach nur die Zahl, die du hast. Die Waffenart, ob du quasi eine Shotgun hast, ein Submachine oder ein LMG oder was auch immer und die Zahl, wie viel Schaden die macht, Ende der Geschichte, so nach dem Motto. Leveltechnisch genauso, du hast ein Level erreicht, du hast ein bisschen mehr Attack und HP bekommen und das war auch das ganze Problem, weil die Skalierung des ganzen Spiels, Johnny, wie du schon gesagt hast, funktioniert nur über HP-Upgrade. Ein fetter Gegner hat einfach nur mehr HP, Ende der Geschichte.
Ja. Mhm.
Und das ist ein Riesenproblem, wenn du RPG-Elemente mit reinnimmst und das nur als Skalierung hast, ist es zum Scheitern verurteilt. Weil vor allem mit den späteren DLCs und Erweiterungen des Spiels, wenn du nur diese Art von Skalierung hast, von vornherein verloren.
Du hast es in so gute Worte gepackt, wie ich es niemals machen
kann. Dankeschön.
Sehr gerne.
Weil du nicht gut reden kannst. Aber was in diesem Spielprinzip, also gerade The Division, du hast hier einen sehr realen also wir haben da ein paar Jahre später mit Corona erlebt, das ist genauso, ich bin auch mit dem Maschinengewehr durch die Stadt gelaufen.
Fast.
Und du hast einfach diesen Extremrealismus und was du hier nicht machen kannst, was zum Beispiel bei Destiny möglich ist.
Steuern bezahlen.
Tu ich so nicht. sind die Raids, Destiny, du konntest so viel in die Raids einbauen, einfach dadurch, dass du dieses Alien und
alle crazy Elemente, die du dir nur vorstellen kannst.
Du kannst so viel geile Rätsel und so, kannst du hier nicht einbauen, weil, dass du dann auf einmal, du springst auf die Plattform, damit Mensch Krota sein Schild verliert und so, macht bei sowas überhaupt keinen Sinn, ne? Nee, nee. Und da hast du halt nicht viele Möglichkeiten, so ein Raid irgendwie interessant zu gestalten oder so unterschiedlich zu machen.
Aber dabei hat das wirklich so Bock gemacht. Das Potenzial war einfach irgendwie da, aber von vornherein irgendwie zum Scheitern verurteilt.
Ja. Diese beschränkten Möglichkeiten sieht man ein bisschen beim Endboss. Wenn ich mich nicht täusche, war der letzte Boss ein Helikopter.
Ich erinnere mich auf jeden Fall an den Helikopter. Ich weiß nicht, ob es der letzte Boss war. Aber du hast recht.
Ja. Nice.
Aber das war's schon. Mehr kannst du nicht machen, ne? Ja, vielleicht ein Panzer noch.
Das ist eine absolut geile Idee, aber genau das die falsche Welt dafür. Tom Clancy ist nicht die richtige Welt dafür. Stellt euch vor, komplett so ein Spielprinzip im Borderlands-Universum.
Oder Ark Raiders.
Oder Ark Raiders oder was auch immer, ne?
Oder Borderlands.
Oder Borderlands.
Nein, aber solche Ark Raiders Bosse, also diese Maschinen, das würde doch voll gut da reinpassen.
Das ist Genius. Das ist
hätte man machen können, ne? Wenn du sagst, du hast so ein bisschen mechanische Gegner oder robotische Gegner, dann wäre das ein Ding. Ne? Aber die haben nun mal diesen Ansatz und der war cool. Aber ne, man kann es nur sagen, im Endgame sehr, sehr stark abgefallen, hat dich nicht gereizt. Und dann war es das auch.
Aber es hat trotzdem so einen geilen Flair gehabt, dieses Feeling, das kann ich mich heute noch sehr gut dran erinnern. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, Division 2 habe ich nicht gespielt, ob die das verbessert haben. Aber ich... So ein Titel in die Moderne, richtig, richtig gut, hätte ich Bock drauf.
The Division 2 haben sie das Ganze nach Washington verlagert.
Same
shit, different day. Ja. So, es war genau das Gleiche.
Okay. Also das Feedback war besser, das von der Spielerschaft kam, von der Community.
Ja.
Es ist aber, also du kannst ja auch nicht viel mehr anders machen.
Mhm. Ja. Das ist ein bisschen schade, weil es war wirklich geil. Ich erinnere mich an die ersten Momente, wenn du dann durch das verschneite New York läufst und dann siehst du die ganzen kaputten Autos, plötzlich geht der Alarm los und das war sehr... Stimmig, das hat wirklich, wirklich gut funktioniert.
Das ist New York vor der Pandemie. Das ist New York nach der Pandemie.
Naja, und aus all diesen Gründen hat Tom Clancy's Division hat ein B bekommen. Eine B-Wertung. Ja. Weiter geht's. Freunde, kommen wir zu einem Spiel, worüber wir auch schon oft geredet haben. Mittlerweile kann man fast sagen, wir haben irgendwie jedes Spiel schon mal erwähnt.
Ja, das ist schlimm, ne?
Das ist schlimm. Aber am 24.03. kam Dark Souls 3 raus.
Ja. Dark Souls 3, wir haben eine extra Souls-like-Folge komplett mit Andrea gemacht.
Ja. Ja.
Danke dir nochmal dafür. Und da haben wir das ja auch wieder weit und breit besprochen. Dark Souls von vorne bis hinten. Und Dark Souls 3 war das Äquivalent von Erfahrung, die sich zusammengetan hat, jahrzehntelang. Demon's Souls, Dark Souls 1, 2, Bloodborne war davor und alles Mögliche. Und in diesem Game siehst du das, dass die komplett von vorne bis hinten alles richtig gemacht haben.
Alles stimmig.
Gebündelter Schmerz war das Spiel für mich.
Absolut. Ne? Von Level-Design, die haben sich verbessert. Manche sagen, Dark Souls 1 ist das Beste, unübertroffen und alles.
3 finde ich auch sehr, sehr stark.
Also ja.
Ist bei mir höher wahrscheinlich.
Bei meiner Meinung auch, ne? Allein schon vom Fighting-System, dass du nicht mehr stumpf quasi wie bei Dark Souls 2 haben die ja schon eingeführt, dass du zwei Waffen tragen kannst und die ein anderes Moveset haben, aber nur wenn die Waffen zueinander passen.
Genau.
Hier war das komplett Open Source, wenn du so willst.
Open Source.
Du konntest jede Waffe zusammenmischen und hattest immer ein Moveset, welches komplett anders war dann dementsprechend. Und mit Fähigkeiten der Waffen konntest du ein bisschen rumspielen. Und das war so genius einfach nur. Ich bin ja, wisst ihr, ein Fan von Builds erstellen.
Ja.
Und das war das perfekte Ding. Zwei Dolche, zwei Schwerter oder irgendwas Mischmasch konntest du da richtig gut machen.
Es wird ja oft gesagt, dass das Spiel nicht viel Neues bringt. Aber so wie du es gerade erzählt hast, was man wirklich für Möglichkeiten hat, wenn du dir wirklich Gedanken darüber machst, bringt das Spiel viel Neues. Und es ist absolut Peak, finde ich, bei Dark Souls. Das hat wirklich alles auf die Spitze getrieben. Ja. Auch wie du schon gesagt hast, die haben alles gebündelt und das ist wirklich das perfekte Dark Souls, meiner Meinung nach.
Ja.
Und was das angeht. Außer eine Sache, das habe ich schon häufig gesagt, mein größter Hass-Boss ist dieser Nameless King mit dem Drachen, weil die Kamera, die war Horror.
Aber das ist halt, brauchst bei einem Game wie Dark Souls nichts Neues. Es ist einfach wie so, wenn es funktioniert, wenn es läuft, wenn es gut ist, da brauchst du nicht versuchen, irgendwelche Features einzubauen und zu gucken, vielleicht macht das das doch besser. Nein, lass das, es ist gut. Da kannst du Kleinigkeiten schrauben, sowas wie du sagst mit den Waffen oder sowas. Das reicht völlig aus. Das ist es. Das reicht doch. Wir hatten ein geiles Dark Souls 1, wir hatten ein geiles Dark Souls 2. Bei Dark Souls im Namen, also Dark Souls 3 merkt man das nicht, aber nach 2 kommt Dark Souls 3.
Stark.
Wie auch schon mal gehört.
Und für die Leute, die es nicht wissen, und dann, wenn die ersten Teile so gut sind, dann lass es. Mach ein bisschen grafisch was schöner. Bau geile neue Bosse Welten ein, aber mach doch nicht neue Features ein, die man nicht braucht.
Das ist das Perfekte, was du gesagt hast. Jeder versucht in irgendeiner Weise, seine Spiele modern zu machen, das Rad neu zu erfinden, irgendwelche Systeme einzubringen, die krass sind, modern sind, aber verfeiner doch das, was du hast. Wenn du es schon richtig machst, perfektionierst doch einfach, dann hast du so ein geiles Spielerlebnis und From Software, Hut ab.
Ich habe ein Ding, was ich an Dark Souls 3 beschissen fand oder schlechter als an den Teilen davor.
Dass du es nicht kannst?
Haben wir aber auch schon. Auf jeden Fall. Nein, dass die Gegnerattacken dich zu krass gehomed haben, dich gesucht haben. Also wenn du, wenn die sich teilweise umgedreht haben, du bist an ihrem Rücken und greifst an, plötzlich machen die eine Attacke und du gehst irgendwo hin, die kriegen dich, egal wie.
Es gibt eine Taste, mit der kannst du ausweichen oder für die anderen Leute, die ein Schild haben, blocken gibt's auch.
Blocken? Nee, blocken ist Quatsch.
Dann ausweichen.
Nur ausweichen. Nee, das war schon wirklich so, dass in dem Teil teilweise die Hits von den Gegnern so weird waren, dass die sich so verkrümmt haben, dass die dich irgendwie noch bekommen haben. Das war ein bisschen too much in dem Game. Da gab es einige Bosse, die waren richtig mies, was das angeht. Aber klar, geht gut, ne? Mach das Spiel, wenn du zu schwach bist, sind sie zu stark.
Jetzt hast du es mir vorweggenommen. Ich wollte eine sehr weise und alte Frau zitieren, die da mal gesagt hat, geht gut. Ja.
Ich wusste, dass das kommt.
Ganz genau, ganz genau. Nee, ansonsten, hört gerne quer in unser Souls-Ranking. Da haben wir über Dark Souls vor allem und auch über den Teil lang und breit auch gesprochen.
Mit einem Spezialisten.
Mit einem Spezialisten.
Und André.
Warum disst du unsere Gäste?
Jeder kriegt das, was er verdient.
Naja, in dieser Runde heute hat Dark Souls 3 von uns ein S bekommen.
Ab jetzt jedes Mal, wenn wir einen Gast haben, muss er wenn wir ein bestimmtes Thema haben, muss er immer sagen, ich bin ein Spezialist.
Mit dem Video brauchen wir dann so einen Banner.
André,
Dark Souls Spezialist.
Spitznass. Schön, schön. Weiter geht's. Wir kommen tatsächlich schon zum vorletzten Spiel für diesen Abend, für diese Folge. Und dieses Spiel kam am 10.05. raus und nennt sich
Indiana Jones.
Uncharted 4. A Thief's End. Hier haben wir ein Action-Adventure von Naughty Dog, sollte mittlerweile vielen Leuten bekannt sein. Uncharted 4 kam nach dem großen Erfolg von Last of Us raus. Und was ich schon, ich glaube, keine Ahnung, wie oft ich es erwähnt habe im Podcast schon, an Uncharted 4 merkt man sehr deutlich, dass der Hauptdirektor Neil Druckmann von Last of Us gerufen wurde, um den vierten Teil zu einem coolen Ende zu bringen, so ungefähr. Mhm. Weil Uncharted 1 bis 3 doch noch mal ein bisschen anders funktioniert hatte als der vierte Teil. Mhm. Man merkt es sehr, sehr deutlich. Es ist sehr, sehr bombastischer, spielt sich sehr, sehr viel besser, flüssiger.
Viel filmischer, finde ich auch.
Viel filmischer, cineastischer. Du hast schon wirklich sehr, sehr viel Last of Us in diesem Spiel. Allerdings eben mit diesem, und du hast es gerade als Gag gemacht, Indiana Jones-mäßigen Style. Ne? Du bist Nathan Drake, du bist auf deinem letzten Abenteuer quasi, um nochmal alles, was du in deinem Leben durchgemacht hast, zu einem, ja, nochmal Revue passieren zu lassen und auch zu einem coolen Ende zu bringen. Und die ganze Geschichte kombiniert eben Schatzsuche mit dem Abschluss und Ende dieser Figur. Ne?
Der Fokus liegt ja halt extrem auf den Charakteren.
Ja.
Die Verbindung zwischen den Charakteren, die Bindungen zwischen den Charakteren und wie das dann, wie du sagst, zu einem Ende findet.
Ja.
Jeder seine persönlichen Geschichten dann irgendwie mehr oder weniger lösen soll und noch löst, um dann ja, das Ende hier zu finden für dieses Spiel, was ich ganz gerne Plot Armor das Spiel nenne.
Oh, das ist wirklich ein Punkt, ey. Das ist absolut ein Punkt, du hast komplett recht.
Du hast hier bei Uncharted halt ein Spiel, du hast so ich sag mal, Standardmechaniken. Ne? Mhm. Sowas, was man auch von Tomb Raider kennt. Oder,
gehen, schießen.
Von Last of Us. Ne? So nicht so krasse irgendwie Spielmechaniken, wo dich die Spielmechaniken fesseln. Mhm. Du hast hier ein Spiel, wo die Story und die Erzählung selber einfach viel Wert bringt. Und das haben die bei Uncharted 4 so viel besser gemacht als bei den ersten drei Teilen, weil die eine geile Story eingebaut haben und wie die Story erzählt wird, einfach mega gut gemacht ist. Und hier ist es wirklich ein Game, wo die Story dich fesselt.
Ja, total. Dabei ist das keine Wow, oh mein Gott, what the fuck, habe ich noch nie gesehen Story so, aber die Inszenierung macht es einfach.
Weil es auch menschlich ist, das ist ja immer noch realistisch share. Ja.
Du kannst share alles, wenn du es richtig machst, du kannst eine Geschichte, wie ein Ball über die Straße rollt, so interessant machen, wenn du es richtig erzählst.
Boah, ich kenne da ein Anime von, der ist richtig gut. 400 Folgen. Das war ein
Du Gag. Meinst jetzt nicht
Kickers. Das war aktiv ein Gag, es gibt kein Anime davon. Ich meinte nur, man könnte ein Anime über 400 Folgen machen.
Kennt ihr diesen Trash-Film über den Autoreifen, der Menschen tötet?
Yeah.
Ja.
Rubber.
Nein. Rubber, ja. Richtig kranke Scheiße, weil ich musste wegen dem Ball über Straße heute gerade dran denken. Man kann auch einen Film über einen Autoreifen machen, der Menschen tötet.
Funktioniert auch, ne?
Ja,
das Spiel ist und bleibt sich treu. Ja, es ist linear und wenig herausfordernd, weil es halt viel Plot-Armor gibt und so weiter. Aber die Welten sind größer geworden, die Areale sind größer geworden, man hat mehr Freiheiten. Man sieht auf jeden Fall den Fortschritt.
Ja, es gibt bestimmte Bereiche, die sind natürlich super geführt, gar keine Frage. Ja. Es gibt aber diesmal, und ich glaube, das war in den Teilen davor gar nicht so, größere offene Gebiete, wo du auch wirklich mal die Welt atmen kannst. Wirklich mal auch mit einem Jeep durch die Gegend fährst und so, ohne viel Stress, sondern so ein bisschen gucken. Ne? Dann hast du typische Rätsel-Passagen, wo du so einfach irgendwas auflösen musst. Dann hast du Kletterpassagen. Also wirklich Uncharted 4 hat schon vieles, vieles richtig gemacht. Ich konnte mit Teil 1 bis 3 nicht so viel anfangen, weil mir da das Gameplay nicht so viel Spaß gemacht hat, weil die Story eben nicht fasziniert hat und das Gameplay zu repetitiv war. Dieses, okay, du gehst jetzt einen Abschnitt, siehst eine kurze Cutscene und dann kommen wieder 400 Gegner auf dich drauf, Plot-Armor das Spiel.
Ja.
Das hat da gar nicht funktioniert. Aber hier fand ich das schon wirklich, wirklich gut.
Das ist ein Spiel für Personen, die wirklich auch diese Abenteuerfilme oder Actionfilme lieben, wo es genau darum geht.
Ja.
Eine Person, die der Detektiv oder der Archäologe oder was auch immer, der dann wirklich alles rumreißt, sein großes Abenteuer.
Ja.
Wenn ihr darauf steht, dann ist es auch okay, dass es linear ist, weil es muss ja einer festen Story irgendwo folgen. Und da kann man halt einfach drüber hinwegschauen.
Und ich finde auch, ihr könnt den vierten Teil ohne Vorwissen von 1, 2 und 3 tatsächlich durchspielen und gut finden. Ihr müsst nicht unbedingt wissen, wer was wie vorher mal da war, weil das Spiel das sehr, sehr gut aufarbeitet und dann aber auch innerhalb eines Spiels zu einem befriedigenden Ende bringt. Also wirklich eine Empfehlung, wenn ihr mal Bock habt, einfach auf ein bisschen Action-Bombast.
Ich bin wirklich der Meinung, beziehungsweise ich denke oft darüber nach, hätten sich gewisse Spiele in so eine Richtung besser entwickeln können, als in die sie gegangen sind. Heißt also zum Beispiel Assassin's Creed. Stellt euch vor, ein Assassin's Creed im Uncharted 4-Style, die sich wirklich auf die Story konzentrieren, weil qualitativ gesehen, Assassin's Creed ist ja schon ein starkes Spiel. Die haben sich grafisch entwickelt, storytechnisch können die auch sehr gut schreiben, haben wir mit den ersten Assassin's Creed-Teilen gesehen. Und hätten die diesen Weg weiter verfolgt, vielleicht wäre die Serie nicht so abgestürzt. Ne? Einfach eine offene Welt und gib ihm. Also ich finde es richtig gut, was Uncharted hier gemacht hat. Vor allem, dass sie aus den Fehlern gelernt haben, vom ersten bis dritten Teil.
Total.
Die es verfeinert haben, sich auch quasi der Blöße gestellt haben, jemanden dazu zu rufen in dem Sinne und sagen, komm, lass uns mal zusammenarbeiten, lass ein geiles Spiel draus machen, was auch gut geklappt hat.
Absolut.
Man sieht ja auch, dass der vierte Teil spätestens sehr, sehr gut eingeschlagen hat, sodass auch Film danach gedreht wurde mit Tom Holland als Hauptdarsteller, der meiner Meinung nach sehr gut passt, tatsächlich in die Rolle.
Aber ich habe den Film tatsächlich nicht gesehen.
Ja, ist genau das, was du erwartest.
Ja.
Also hast du den
gesehen. Kann gut, aber auch negativ sein.
Ne? Ja, du kriegst genau das Spiel. Das ist eine gute Umsetzung, genau das, was es sein soll.
Aber ich mag Tom Holland eigentlich, muss ich
sagen. Aber es ist kein herausragender Film.
Okay, na gut.
Genau, aber man sieht ja trotzdem daraus, wenn daraus ein Film gemacht wird, dann haben die Verkaufszahlen gestimmt, die Reputation war in Ordnung und das sagt schon alles über das Spiel, würde ich sagen.
Das stimmt allerdings. Gut, wir haben, glaube ich, auch alles über das Spiel gesagt und wir kommen zur Bewertung. Uncharted 4, A Thief's End, bekommt ein A. So wie Wodka Orangensaft. Ich glaube, den bringen wir auch jedes Mal. Ja,
oder? Auch, ich weiß es nicht.
Wir brauchen
nicht
neue Gags. Hase, kannst du mal ein bisschen Buch schreiben, irgendwie neue Sachen einbringen?
Hases großes Buch der Witze.
El Bucho.
El Bucho.
El Bucho.
Das letzte Spiel für diese Folge erschien am 24.05. Ihr kennt es, ihr habt es geliebt oder liebt es immer noch. Und es nennt sich Overwatch.
Drüber guck.
Habe ich zum Release tatsächlich direkt gezockt.
Overwatch, einer der Hero-Shooter, von denen wir am Anfang schon gesprochen haben, der so ein bisschen den ganzen Hype angetrieben hat und ja eigentlich auch losgestoßen hat. Yes. Ist ein Spiel von Blizzard, solltet ihr mittlerweile auch kennen, dieses Studio. Das hat viele coole Sachen gemacht. Kam damals auf der PS4, Xbox One und auf dem PC.
Damals, als Blizzard noch cool war.
Damals, ja. Als Blizzard noch cool war, tatsächlich. Ne?
Ja, Genre etabliert, dominiert zu Anfang. Sehr, sehr verdient auch. Das war, Overwatch war das erste Spiel, woran ich mich erinnere, was quasi für die breite Masse der Bevölkerung eine Alternative für Counter-Strike und Sonstiges war.
Ja, vor allem Team Fortress, ne?
Ja. Ja.
So eigentlich hat das ja damals Stimmt, keine Ahnung wie vielen Jahren schon gemacht. Und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Es wird immer noch gespielt.
Ja.
Aber Overwatch hat das einfach in eine neue Variante gepackt. Schönes Design und auch einfach gute Charaktere, die interessante Fähigkeiten hatten.
So, ja.
Ne? Und das hat alles losgetreten.
Mechaniktechnisch war auch das Spiel sehr, sehr stark. Heißt also, jeder Charakter hatte seine eigenen Moves, seine eigenen Fähigkeiten und alles. Aber nicht nur, dass der eine hat einen Feuerball, der andere einen Eisball geworfen. In dem Sinne, dass sie sich dadurch unterschieden haben. Sondern die waren wirklich alle unique. Du konntest quasi, der eine war mehr auf CC, dass du die Gegner wirklich manipulieren konntest, indem du die durch die Gegend schmeißt oder verlangsamst oder Sonstiges. Der andere hat eher Schaden gemacht, der andere war ein Tank mit einem fetten Schild. Und
also so klassisch Support, du hattest Healer, du hattest Leute, die gebufft haben, du hattest, wie hieß die, Sinestra, keine Ahnung was, die hat so Portale gemacht, ne? Irgendwie so, also da war viel geile Dings dabei und einfach jede Kombination aus Spielern hat sich auch anders gespielt. Du musstest deine Rolle finden, du musstest deine Rolle gut ausspielen können und dann gibt es natürlich noch die verschiedenen Modi, ist es Capture the Flag quasi, also irgendwie einen Point einnehmen oder
Transport
ist es
gab's.
Transport, ne? Also da war viel Geiles dabei.
Du hast hier das erste Mal sowas ähnliches wie zum Beispiel League of Legends gehabt. Du hast nicht irgendwelche Klassen, mit denen du spielst, sondern du hast wirklich Charaktere.
Ja.
Du hast richtige Charaktere mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihren eigenen Fähigkeiten. Und du fühlst halt auch diese Charaktere, ne? Und du sagst nicht, hier, keine Ahnung, ich habe hier Tank gespielt. Nee, du sagst, ich habe Markus gespielt. Ich weiß nicht, wie der heißt.
Aber,
Torbjörn. Und du weißt sofort, der andere weiß sofort, Markus kann mit keine Ahnung, Hello Kitty-Figuren auf andere schmeißen und die Hello Kitty-Figuren schlagen ihm ins Gesicht oder keine Ahnung. Aber das ist so.
Hast du das Spiel gespielt?
Nein. Merkt man das?
Nein,
gar nicht.
Okay. Genau, aber hier hast du halt wirklich Charaktere, die einfach ihren Charakter haben und ihre Spiel. Also du weißt, wieso du diesen Charakter spielst, so. Versteht ihr, was ich meine?
Ich fand es so toll, dass die Charaktere auch ihre Ultimate-Moves haben und dann immer so ein Spruch kommt. Ja. Und wenn du dann einen hörst, wo du weißt, okay, das ist gefährlich, dann sofort run, alle weg.
Auch Killcams einfach geil. Ja. Play of the Games und sowas. Ja. Ne? Das ist schon alles sehr, sehr gut gewesen. Und du hast es schon angeschnitten, eigene Charaktere sind wirkliche, ne, Charaktere einfach, die gut geschrieben sind. Die wurden auch storytechnisch ein bisschen weiter aufgearbeitet. Das heißt, in der großen Welt von Overwatch haben die Charaktere eine gewisse Rolle gespielt. Es gibt eine große Geschichte irgendwie, wo zwei Seiten gegeneinander kämpfen. Das haben die schon wirklich, wirklich sehr, sehr gut gemacht.
Ja, war super gut damals zum Beginn. Man musste ein bestimmtes Level knacken. Ich meine, das war 26 oder 27. Dann konntest du in das Ranked Game auch reingehen. Hatte eine sehr große Lobby, was das angeht. 6 gegen 6 waren es. Bei Overwatch 2 wurden es 5 gegen 5. Jetzt wieder 6 gegen 6. Hat extrem gut funktioniert, hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber so wie es bei den Games halt ist, doch ein bisschen mit den Packs und mit den Kisten voll beladen gewesen. Dort konntest du noch welche kostenlos bekommen.
Voll vergessen zu erwähnen,
Dort konntest du noch nach einer Runde kostenlos Lootboxen. Eine bekommen. Aber jetzt nur, bei zwei nicht mehr. Nur
kosmetisch, ne?
Ja, nur also kosmetisch.
Ja.
Keine Pay-to-Win-Sachen oder sonstiges.
Ja, da waren Waffenanhänger, Waffenskins, ja. Ausrüstungsskins.
A la Valorant.
Nach wisst ihr noch, war Overwatch kostenlos?
Nein.
Nein,
40 später Euro geworden. Damals
gekostet. Der erste nicht, ne?
Damals 40 Euro hat es gekostet.
Später geworden.
Später geworden, ja, ja.
Genau. Das Stichwort Overwatch 2, das war das größte Problem, warum auch Overwatch abgestürzt ist. Spielerzahlen gingen langsam zurück. Das war Standard in dem Sinne. Die haben auch wenig Neuerungen gebracht, sodass die Spielerschaft immer weniger geworden ist ohne neuen Content. Dann war das Problem, die haben Overwatch 2 angekündigt mit einem PvE-Modus, sehr, sehr beworben, wenn ich das so sagen darf. Sehr viel Fokus drauf gelegt. Die Leute hatten Bock drauf. Die haben das Ding rausgebracht. Es war im Grunde das gleiche Spiel und der PvE-Modus war am Anfang noch nicht mal mit dabei.
Der ist bis heute noch gar nicht wirklich drin.
Das ist nur so, wie sie es gesagt haben.
Ja, genau. Das wurde zwar released, ist aber eine abgespeckte Version von dem, was sie versprochen haben. Und das war das Todesurteil. Overwatch 2 hat nochmal die Spielezahl gepiekt.
Ja.
Na? Kamen sehr viele rein, weil alle dachten, Overwatch 2, geil.
Ja.
Und dann
was ich weird fand, Overwatch 2 war einfach, Overwatch 1 wird upgedatet.
Ja. Ja.
Das fand ich so weird.
Das war genau
das. Ich habe das noch nie vorher erlebt. Ich meine, der Gedanke erstmal, ich verstehe es, warum willst du zwei parallel laufende Sachen haben? Ich checke.
Ja.
Aber dass du einfach das Spiel upgedatet hast und so fühlte es sich auch an. Es fühlte sich nicht an wie Overwatch 2. Ich habe es angemacht und es fühlte sich genauso an, wie absolut ich immer Overwatch gleich gespielt habe.
Die wollten ja Sachen ändern, zum Beispiel von 6 gegen 6 auf 5 gegen 5, um so ein bisschen mehr Geschwindigkeit reinzubringen, dass nicht alles so defensiv gespielt wird.
Mhm.
Dann ging es ein Jahr lang oder weniger und dann haben die wieder auf 6 gegen 6 gewechselt.
Ja,
verrückt, ne?
Ich weiß nicht.
Wobei hingegen, Counter-Strike hat das ja genauso gemacht, ne?
Ja.
Counter-Strike
ja.
Go, also Global Offensive, wurde einfach zu Counter-Strike 2.
Ja.
So, aber es fühlt sich besser an.
Das.
Obwohl, es ist alles gleich geblieben. Ne? Im Grunde ist alles gleich geblieben.
Aber sie hatten mehr Änderungen, sodass du wirklich gefühlt hast, hey, ich spiele hier was Neues so ungefähr.
Ja, grafisch zum Beispiel, ne? Ja. Mit den Smokes, ein paar Systeme eingeführt und alles. Ne? Es war vertretbar und es wurde angenommen,
ja.
Ende der Geschichte. Wobei bei solchen Spielen wie Counter-Strike, ich glaube bei Overwatch war das auch das Problem, bei Counter-Strike hast du nun mal dein Backpack mit deinen Waffenskins drin, die bei manchen Spielern über Tausende von Euro wert sind.
Mhm.
Und du kannst nicht einfach in Counter-Strike 2 rausbringen und alles andere löschen, sage ich
das,
mal.
Das ist natürlich auch ein Thema, klar, keine genau. Frage. Alles, was du an Cosmetics schon hattest auf Overwatch 1, musstest du irgendwie auch rüberschleppen.
Ja, deswegen weiß ich gar nicht. Die Cosmetics sind ja dann geblieben bei Overwatch 2, ne?
Ja, du hattest alles, was du freigeschaltet hast, meine ich, hattest du auch regulär. Ja,
müsste eigentlich.
So, es kam irgendwie zu Overwatch 2, kam ja irgendwie neue Heroes. Ich erinnere mich an
Markus mit dem Hello Kitty.
Wie hieß nochmal die Ninja? Kiriko, glaube ich?
Ja, genau. Ja.
Die war ziemlich nice.
Kiriko war der erste Charakter, der, glaube ich, gedroppt wurde.
Die hat sich schon gut angefühlt und so. Also, es war schon irgendwie nett, aber am Ende des Tages. Man darf auch nicht vergessen, wann kam Overwatch 2 jetzt? Ich meine, wir reden jetzt die ganze Zeit über den zweiten Teil, gar keine Frage.
Mhm.
Aber
zwei, drei Jahre oder
Hero-Shooter sind einfach so stark abgestürzt.
Im Vergleich dazu Marvel Rivals.
Das ist sehr gut.
Das wird viel gespielt. Natürlich ist es ein Universum, welches sehr beliebt ist, welches jeder und seine Mutter kennt. Und jeder kann sich irgendwie mit...
Deine Mutter.
Vielleicht aber auch deine. Ich wette, deine Mama hat auch Spider-Man gesehen.
Safe.
Und jeder kann sich in irgendeiner Weise damit assoziieren. Und das in einen Hero-Shooter zu verpacken, ich glaube, das ist
super smart.
Marvel ist das beste Universum für sämtliche Spielegenres, für sehr, sehr viele Spielegenres, was du da integrieren kannst oder daraus machen kannst.
Dasselbe hast du in der letzten Folge über Star Wars gesagt.
Ja, es gibt so ein paar Sachen. Ne? Aber hauptsächlich ist es ja aus Filmen oder Serien oder sonst
irgendwas. Final Fantasy ist das beste Genre, wo du alles verpacken kannst. Dark Souls ist das beste.
Was hat denn Overwatch für eine Bewertung bekommen, Johnny?
Ich sehe die Möglichkeiten und nutze sie auch aus.
Ey, aber ganz ehrlich, so ein Dark Souls GTA. Das wäre bombastisch.
Wem willst du denn das Auto klauen?
Die Kutsche.
Nameless King.
GT Horse. Drachen.
Geht die vom Drachen runter.
Oh, wie geil. Oh, GTA mit Drachen.
Aber die Drachen fahren
Fahrrad. GTD. GTD.
Stell dir vor, da gehst du da so lang, kickst so einen Drachen vom Fahrrad. I need this. Und dann radelst da weg. Und der Drache hinter dir, oh, ich rufe die Polizei.
Nee, also es geht darum, den Drachen zu klauen von jemandem.
Oh, wie geil.
Aber das ist ja witziger, wenn du dem Drachen sein Fahrrad klaust.
Stimmt
allerdings. Wir geben GTD eine Wertung von S. Also, Overwatch hat ein A bekommen. Und damit ja, sind wir durch für diese Folge. Freunde,
ja.
Wie habt ihr euch gefühlt? Wie seht ihr das Jahr soweit?
Also bei der Folge mal wieder viel gelernt, ne? Ja. Also zum Beispiel, dass hier Spider-Man Tom Holland bei Uncharted gespielt hat.
Spider-Man.
Solche Dinge.
Wie Markus. Ist dann, wow. Nathan Drake Away ist Spider-Man.
Ja.
Und Tom Holland. Wie hieß der Teil dann mit Spider-Man? Away Home oder sowas?
No Way Home.
Es gab mehr Homecoming.
Homecoming.
Ja, also Far From Home. Aber Uncharted würde dann wie heißen als Spider-Man-Teil?
No Home.
No Home.
Boah, ich glaube, wir müssen die Aufnahme stellen.
Das reicht. Erste Folge, erste Spielejahrfolge seit langem. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Viele gute Spiele. Spiele, die jetzt auch aktuell immer noch gespielt werden, die immer noch in unseren Köpfen sehr reingebrannt sind. Das merkt man.
Ja. Hat
viel zu erzählen zu den Spielen. Ich hoffe, dass es in der zweiten Hälfte genauso weitergeht.
Ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen. So wird es sein. Freunde, vielen lieben Dank für den Talk.
Uncharted 5, no homo. Ich sehe es genau vor mir. Diese Vision, sie ist klar.
Ich liebe dieses Piktogramm von wie man Leute beatmet. Und dann ist so ein Kerl liegt auf dem Boden. Zweiter Kerl geht zu ihm. Drittes Bild ist so, vorher, bevor man beatmet, no homo sagt. Viertes Bild ist dann beatmet. Das ist so, ich lieb's, ey. Ich lieb's. Es tut mir so leid, aber ich lieb's. Freunde, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Quatschen, für eure Expertise in diesem wundervollen Bereich der Videospiele.
Ich bin ein Spezialist.
Vielen Dank an euch fürs Zuhören.
Ihr seid
fantastisch.
Ich berate Firmen im Bereich No Homo.
Ich mach einfach die Abmoderation, die ihr weitermacht, okay? Es ist eine Bereicherung, dass ihr immer wieder zuhört, immer wieder am Start seid. Die Zahlen sind fantastisch. Wir danken euch unendlich dafür. Wenn ihr uns unterstützen wollt, liked, followed, abonniert, you know the drill, macht einfach alles, empfehlt diesen Podcast jedem und seiner Mutter und auch Arthurs Mutter. Danke. wenn ihr uns doch noch ein bisschen cooler findet und uns unterstützen wollt, könnt ihr über Steady für einen kleinen Obolusken, den Peiniger, könnt ihr uns ja unterstützen, dass wir diesen Podcast in unseren Alltag unterbringen und natürlich auch ein bisschen vielleicht uns aufbessern, verbessern, level upen können. Um technisch auf einem neuen
Oh, zum Crack.
grandiosen Stand zu sein.
Das muss sein, Johnny.
Ich kann das nicht mehr. Freunde, vielen lieben Dank. Achso, und vielen Dank an alle Leute, die jetzt schon bei Steady abonnieren. Natürlich, gar keine Frage. Das ist, das hilft uns wirklich mega. Vielen Dank. Hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal. Liebe geht's raus. Tschüss.
Ciao.